Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über das Wahrnehmen und Erkennen von anderen, also über das wirkliche Wahrnehmen. Das heißt, was brauchen wir dazu, wenn wir Menschen wirklich sehen und erkennen wollen? Und dann geht es natürlich zwangsläufig ganz viel um das Thema Empathie.
Ja, und Maja, du und ich, wir durften ja zusammen einen gemeinsamen Weg gehen, der sehr in der humanistischen Weise verlief. Und dieses Thema passt sehr schön zu unserer Ausbildung, die wir machen durften, zu Carl Rogers, der ja auch sehr bekannt ist als Psychologe und Psychotherapeut. Und der hat da schon ganz viel, finde ich, den Weg geebnet, was es bedeutet, einen anderen Menschen wahrzunehmen. Und er hat da so drei ganz wichtige Säulen beschrieben. Und da ist die Empathie dabei, da ist die Wertschätzung dabei und die Akzeptanz. Und wenn wir in dieser Haltung drin sind, in dieser humanistischen Haltung, dann haben wir auch ganz schöne Möglichkeiten, einen anderen ganz in seinem Dasein wahrzunehmen, so wie er ist.
Ja, und in dieser Haltung zu sein, das bedeutet aber auch, an sich selbst zu arbeiten. Also das ist gar nicht so einfach. Und das heißt auch tatsächlich, dass wir diese Haltung leben, und zwar nicht nur im Beratungs- und Therapiesetting, sondern auch im privaten Bereich. Und da wird einem dann erstmal bewusst, wenn man das auch so aktiv lernt, was alles dazugehört, wenn man wirklich empathisch sein möchte, wertschätzend und auch akzeptanzvoll, ja, was das heißt, was es dazu braucht. Und da liegt aber auch schon drin, dass wir es lernen können. Also das Schöne ist, wir haben alle die Möglichkeit, unsere Empathiefähigkeit noch ein Stück weit auszubauen.
Ja, ein Lernprozess.
Ja, was ist denn Empathie eigentlich? Wenn man das definiert, dann geht es immer darum, dass wir, wenn wir empathisch sind, mit jemandem mitschwingen, dass wir auch ein Stück weit mitfühlen. Aber das finden wir ganz wichtig, dass man es nicht verwechselt mit Mitleiden. Also wir müssen nicht zwangsläufig mit jemandem mitleiden, wenn wir mitfühlen.
Ja. Ich kann mich dann gut in die Lage des anderen hineinversetzen, ne? Und manchmal vielleicht auf der rationalen Ebene, dass ich dann verstehen kann, in welcher Situation sich der andere befindet, oder auch auf der emotionalen Seite, dass ich das emotional nachempfinden kann, in welcher Situation sich der andere befindet.
Und es ist auch ganz spannend, finde ich, dass man, also schon wenn man so trennt, die emotionale und die kognitive, also diese gedankliche Seite, dann kann man sich vorstellen, dass Menschen ganz unterschiedlich empathiefähig sind. Also der eine hat mehr diese kognitive Empathiefähigkeit und der andere hat vielleicht mehr diese emotionale Empathiefähigkeit. Aber es ist dennoch bei beiden wichtig, nicht zu sehr das eigene Gefühl über das Gefühl des anderen quasi drüber zu stülpen. Das finde ich passiert ganz häufig, wenn man eben stattdessen Mitleid hat. Und das merke ich immer wieder mit den Themen von Angehörigen von Menschen mit Demenz. Ja, also es ist jetzt ein Beispiel, da hat jemand jahrelang einen Angehörigen mit Demenz zu Hause gepflegt und irgendwann kommt der Punkt, wo der oder diejenige merkt, es geht zu Hause nicht mehr. Das muss jetzt mein Angehöriger rund um die Uhr von professionellen Hilfskräften betreut werden und der muss vielleicht umziehen in ein Pflegeheim, was einfach eingerichtet ist auf diese Situation. Und dann haben wir ganz häufig das Thema, dass die Angehörigen sehr drunter leiden, weil sie denken, dass der Mensch mit Demenz jetzt in dem Pflegeheim zum Beispiel 24 Stunden am Tag dran denkt, dass es zu Hause eigentlich schöner ist. Ja, und dann stülpen die ihr eigenes Gefühl und vielleicht auch ihr Gefühl von Abschied oder ich vermisse den anderen oder da gibt es eine große Veränderung oder zu Hause ist es schöner und ich kann mir selber gar nicht vorstellen, in so einem Heim zu leben. Ja, vermischen sie mit der Situation des Angehörigen. Und der ist ja aber mit seiner Krankheit auch beschäftigt, der muss ja leben mit seiner Demenz und braucht ganz andere Dinge. ja, als ich jetzt in dem Fall als Angehöriger brauchen würde, der ich gesund bin und ja noch gut mich selber versorgen kann. Und das ist ein Thema bei Empathie immer wieder, dass wir immer wieder aufpassen müssen, dass wir nicht denken, dass der andere genauso fühlt wie ich in dem Moment. Ja, dass wir da eine Trennung hinkriegen.
Ja, genau, dass ich das für mich differenzieren kann, was ist so mein Empfinden oder wie würde ich mich vielleicht in der Situation erleben und was ist aber wirklich beim anderen und da auch ganz bewusst das wahrzunehmen, den anderen zu sehen. Und weil du das so beschrieben hast, Maja, mit der Beispielsituation, in dem Augenblick könnte es ja helfen, wenn wir dann den Menschen, der jetzt von Demenz betroffen ist, auch ganz bewusst wahrnehmen. Wirkt er entspannt? Wirkt er unruhig? Ne? Also das ist dann dieses Gesehenwerden, das Sehen des anderen und auch vielleicht im Blick zu behalten, hoppala, Moment, jetzt sind da gerade meine Gefühle, die da auch mitschwingen und Moment, jetzt gehe ich mit dem Scheinwerfer der Aufmerksamkeit, jetzt bin ich ganz beim anderen. Was nehme ich bei dem anderen wahr und mache nicht meins zu seinem aus Versehen? Ne? Mhm.
Ja, und wann können wir Empathie eigentlich entwickeln? Also es gibt Studien, die besagen, dass man zwischen dem 3. und 4. Lebensjahr empathiefähig ist, also rein von der biologischen Entwicklung, ja, und auch von der sozialen Entwicklung. Und ab da kann man Empathiefähigkeit lernen. Und ich denke, wie mit vielen anderen Dingen auch, es ist ein lebenslanges Lernen und ein ständiges Üben.
Und in dieser Entwicklungsphase mit den 3 Jahren, das ist so ganz spannend, das ist so die Zeit, wo Kinder in der Lage sind, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Ja, also vorher schenken sie vielleicht den Eltern etwas, was sie selber ganz toll finden, also ein Autochen oder eine kleine Puppe. Ja, und dann später kommen sie dann zu dem Punkt, ah, die Mama freut sich vielleicht über ein Blümchen. So, ne? Ja, und das ist ja auch, also dieser Perspektivenwechsel, das ist ja auch genau das, was wir für die Empathie brauchen, also dass wir die Perspektive des anderen einnehmen können und nicht dann mit unserem vermischen.
Und da sind wir jetzt schon mittendrin in den Dingen, wie wir eigentlich Empathie lernen können. Und da haben wir mal 4 Punkte rausgesucht. Und der erste Punkt ist, sei aufmerksam. Also das heißt, hier geht es darum, wirklich wahrzunehmen, wie der andere erzählt, was er mir gerade erzählt. Da ist es auch wichtig, tatsächlich auf die Mimik zu achten, auch auf die Gefühlslage, auf die Stimmungslage zu achten und wirklich echt zuzuhören.
Und vielleicht dann auch Fragen zu stellen, ne? Also wenn einem selber vielleicht noch nicht alles klar ist, was der andere beschreibt, dann einfach nochmal aufmerksam nachzufragen.
Nachzufragen. Und das interessanterweise, das erfahren wir beide ja ständig in unserer Arbeit. Das ist ja auch eine Methode von unserer Beratungs- und therapeutischen Arbeit, ist dieses empathische Zuhören. Also das ist tatsächlich so, dass wir das in der Ausbildung richtig üben und auch richtig lernen. Und ich erlebe das ganz oft in Gesprächen, dass ich den Eindruck habe, dass Menschen sich schon verstanden fühlen, wenn man ihnen wirklich echt zuhört. Und wenn man manchmal auch rückmeldet, sag mal, ich habe den Eindruck, du bist traurig gerade, ja. Was ist denn der Grund für dein Traurigsein zum Beispiel? Und dann merkt man schon, ah ja, da springt sofort eine Erleichterung an, aber auch ein Gefühl an, ja, das stimmt, eigentlich bin ich traurig. Und manchmal ist es sogar so, dass der andere das selber nicht bewusst wahrnimmt in dem Moment. Und wenn man dann anspricht, ich sehe, du bist jetzt ganz in dich gekehrt und ich habe das Gefühl, das beschäftigt dich sehr, dann kommt plötzlich so eine Verbindung zum eigenen Gefühl, ja. Und dann wird es plötzlich erzählt und dann ist da wie so ein Fluss da.
Ja, ich gehe zum Beispiel dann auch sehr gerne über die Augen und manchmal merke ich dann auch, ja, dass da auch die Augen so leicht wässrig werden, dass man merkt, jetzt kommt nochmal so ein ganz anderes Gefühl dazu und dann frage ich auch zum Beispiel, was kommt da gerade bei Ihnen hoch und dann auf einmal ist es auch ganz da, also man merkt, da bahnt sich was an und dann auf einmal ist es spürbarer.
Und für euch ist es jetzt so, wenn ihr tatsächlich mal drauf achten wollt und üben wollt, dann ist es ganz interessant, auch sich selbst mal ein Stück zurückzunehmen. Also, dass man wirklich darauf achtet, dass man sich ganz auf den anderen konzentriert im Gespräch und dass man auch mal anspricht, welche Gefühle sind da, welche Stimmung nehme ich wahr. Das kann ein bisschen komisch sein, wenn ich mit einer Freundin spreche, aber man könnte sie ja darauf vorbereiten und sagen, du, ich wollte mal üben, für mich ein bisschen empathischer oder meine Empathiefähigkeit auszubauen. Wunder dich nicht. Vielleicht stelle ich dir mal andere Fragen, als ich sonst machen würde.
Ja. Ich glaube, bei der jeweiligen Person löst es eher ein Wohlbefinden und Wohlbehagen aus, weil genau. Sie merkt, oh, ich bekomme gerade so ganz schöne Aufmerksamkeit. Ne?
Genau. Und der zweite Punkt ist eben, was ich gerade schon angesprochen habe, ist, sich selbst zurückzunehmen. Und das merke ich auch ganz häufig in Gesprächen, das kenne ich auch selber, auch von Freundinnen, dass manche Menschen dazu neigen, viel zu vergleichen. Also man erzählt eine Geschichte und dann kommt sofort vom Gegenüber, ah, da habe ich auch eine Geschichte dazu, da fällt mir jetzt auch was ein und bei mir war das so und so. Und dann ist die Aufmerksamkeit schon wieder zurückgelenkt. Ja. Und wenn ich Empathie üben möchte, dann ist es ganz wichtig, dass ich mich zurücknehme und dass ich auch aufhöre, immer mit mir und mit meinen Situationen und Gefühlen zu vergleichen.
Und ich sag mal so bei diesem Beispiel, sich selbst zurückzunehmen, das wäre, wenn jetzt ein Schulkind kommt nach Hause und will den Eltern was erzählen und dann bleibt man bei der Aufmerksamkeit bei dem Schulkind und fängt dann nicht noch an, eigene Geschichten von der eigenen Schulzeit dazu zu streuen. Es sei denn, sie könnten im Verlauf des Zuhörens wichtig sein für den anderen, ne? Aber man ist einfach mal ganz in der Aufmerksamkeit bei seinem Gegenüber. Es geht ums Gesehen und gehört werden.
Ja, der dritte Punkt ist, sei unvoreingenommen. Das heißt, dass wir versuchen sollten, Schubladen wegzulassen. Also das passiert ja oft auch ganz unbewusst, dass wir jemandem begegnen und die Art und Weise, wie jemand spricht, sortieren wir sofort in irgendeine Schublade ein.
Ja, und da geht es auch, finde ich, wenn wir bei Rogers sind, nochmal ganz stark um diese Akzeptanz. Also den anderen so anzunehmen, wie er ist. Aus welchen Gründen auch immer er so ist. Also dass ich weiß, ah ja, der hat da ganz klare Stärken und Schwächen und das gehört jetzt so zu ihm und ich lasse ihn auch so, wie er ist.
Ja, das hat auch so ein Element, finde ich, von es muss uns auch nicht jeder gefallen und wir müssen auch nicht jedem gefallen. Also weder vom Inhalt, was gesagt wird, noch von der Art und Weise oder vom Stil oder so. Wir sind alle verschieden und es ist okay und es ist auch eigentlich eine Bereicherung, dass wir alle verschieden sind. Ja. Und es führt uns schon zu dem nächsten Punkt. Da geht es darum, einen Perspektivenwechsel zu üben. Also das heißt, auch die Meinung der anderen zuzulassen und kein Urteil darüber zu fällen.
Ja, ich bin wertfrei, ne? Und das ist ja auch im Sinne von Rogers, dass wir nicht bewertend sind, sondern wir sind wahrnehmend, wir sind beobachtend, aber wertfrei.
Und das ist oft gar nicht so einfach, finde ich. Also diesen Perspektivenwechsel zu üben und auch zu sagen, gut, der andere, der macht das ganz anders, als ich das vielleicht machen würde. Aber das ist okay, das ist sein Weg. Also ich finde, gerade auch in der Kindererziehung ist das ganz schwer oft, ja, wenn man so einen vorgefertigten Weg für ein Kind im Kopf hat oder man hat eine Idee, wo vielleicht auch eine Begabung liegt und wie der Weg ausschauen könnte und das Kind wird erwachsen und größer und entwickelt eine ganz andere Idee und dann zu sagen, ja, ich vertraue dir, du wirst deinen Weg gehen und ich lasse es so stehen, ja, probier es aus, mach's.
Ich habe auch gerade, weil du das sagst mit dem Perspektivenwechsel, Maja, habe ich einen Patienten vor Augen, den hatte ich neulich in der Reha-Klinik und die Sympathie ist ja nicht immer gleichermaßen, ne, zu den Patienten oder Klienten und das war ein Patient, da habe ich mich durchaus etwas schwerer getan, der wirkte auf mich im Kontakt sehr, ja, so zwängelnd, sehr kontrollierend, sehr eng, sehr steif. Und da war der Kontakt sehr holprig. Und dann habe ich auch für mich den Schritt gemacht, ich habe einen Perspektivenwechsel vorgenommen. Und da kommt die Empathie auch dazu. Ich habe dann mir überlegt, okay, warum ist er vielleicht so eng, so steif? Und es war eben eine Situation, die gesundheitlich für ihn außer Kontrolle geraten war. Und deswegen brauchte er ne, als Gegenmaßnahme für sich noch mehr Kontrolle, um das andere besser handhaben zu können. Und durch diese Empathie, also durch den Perspektivenwechsel, in welcher Situation befindet sich mein Gegenüber, war es dann auf meiner Seite leichter, mit ihm wieder mehr mitzuschwingen und ihn auch in seiner Steifheit, so wie er war, mehr annehmen zu können, weil ich auch für mich besser verstanden habe, warum er gerade so agieren musste. Mhm. Ne? Und daran, finde ich, merkt man auch bei diesen Größen, die wir auch besprochen haben, so mit der Empathie und der Wertschätzung und der Akzeptanz, dass das gar nicht unbedingt feste Größen sind, sondern das sind so sehr lebendige, sagen wir mal, Säulen, ja, dann ist mal die eine Säule höher und dann ist die andere Säule niedriger und es ist nichts Statisches, es ist was Lebendiges und wir können das auch so nutzen, wenn wir manchmal merken, oh, die Person ist mir jetzt irgendwie vielleicht nicht so sympathisch und dann kann ich zum Beispiel die Empathie nutzen, um mich wieder der Person ein Stück mehr anzunähern. Warum ist sie jetzt gerade so? Warum verhält sie sich so?
Und dann sind wir bei der Akzeptanz.
Ja. Und wenn ich dann das noch schaffe, nicht nur zu akzeptieren, dass jemand so ist, wie er ist, sondern noch mal einen Schritt weiter gehe, das auch anzuerkennen, dass er seinen Weg so geht, wie er geht, dann bin ich auch bei der Wertschätzung.
Ja, sehr schön. Da haben wir jetzt den Bogen gespannt zurück zu dem, wie können wir andere wirklich sehen und erkennen, ja, und welche Mittel haben wir dafür? Und wir haben heute gesprochen darüber, also vor allen Dingen über die Empathie. Was bedeutet Empathie? Wie können wir Empathie entwickeln? Und über die grundlegenden Pfeiler unserer humanistischen Ausbildung, Empathie, Wertschätzung und Akzeptanz. Und ich finde, das hilft für wirklich alle Beziehungen. Also wenn einem das gelingt, dann hat man auch insgesamt eine ganz andere Konfliktqualität und man kommt auch viel schneller aus Konflikten wieder raus. Ja, weil man sich oft dann auch zurücknimmt und weil man dann auch oft an diesem Punkt ist, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder ist genau gut so, wie er ist und soll sich auch gar nicht für mich verändern. Und nur weil ich denke, dass ich den Weg gehen würde in der und der Situation, heißt es nicht, dass der andere das genauso machen muss.
Ja. Es ist was sehr Humanistisches, was sehr Menschliches und das brauchen wir immer, sobald wir uns menschlich begegnen. Ja, zu guter Letzt möchten wir euch eine Anregung noch mit auf den Weg geben, dass ihr euch für heute jemanden aussucht aus eurem näheren Umkreis oder auch entfernteren Umkreis, den ihr heute mit eurer Aufmerksamkeit und mit eurer Empathie beschenken wollt.
Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann findet ihr viele weitere Themen auf allen gängigen Podcast-Kanälen.
Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch eine ganz gute Zeit bis zu unserem nächsten Wiederhören.
Alles Gute!